Bio, Bauern und Proteste. Der Radio 1 Radio Day.
Etwa 2% der Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten in der Landwirtschaft. Gerade mal 2%. Drehen wir die Zeit mal 120 Jahre zurück. Da sah das noch ganz anders aus. Um 1900 arbeiteten knapp 38% aller Erwerbstätigen in landwirtschaftlichen Betrieben. Es hat sich also eine ganze Menge verändert. Trotzdem ist das Bild, das wir noch heute vom ländlichen Leben haben, in unseren Köpfen oder auch in Kinderbüchern zeigen, oft so ein romantisch verklärtes. Veronika Settele ist Historikerin. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte der Universität Bremen und sie forscht unter anderem zur Geschichte des ländlichen Raumes. Und gemeinsam gehen wir jetzt in die Geschichte der Landwirtschaft. Wir haben das Gespräch mit ihr vor der Sendung aufgezeichnet.
Hallo.
Steigen wir mal mit was Aktuellem ein. Der Anfang dieses Jahres war geprägt von bundesweiten und europaweiten Bauernprotesten. Historisch war das Wort, was manche in dem Zusammenhang benutzt haben. Ich habe mich gefragt, gab es solche Proteste in der Geschichte der Landwirtschaft schon einmal?
Ja, ob es nun genau diese gab und genau solche, das ist immer dahingestellt bei den historischen Vergleichen. Aber grundsätzlich sind Bauernproteste, sind spontane Unmutserhebungen der ländlichen Bevölkerung eben nichts Neues jetzt in dem dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Also in auch den letzten Jahrzehnten gab es regelmäßig sozusagen Bauern, Bäuerinnen oder andere Landarbeiter, die sich mit ihren Traktoren beispielsweise sichtbar positioniert haben, um Missfallen über die Agrarpolitik zum Ausdruck zu bringen.
Gab es in der Vergangenheit große landwirtschaftliche Revolutionen?
Das ist ein bisschen witzig fast, weil in der Agrargeschichte der Revolutionsbegriff, und ich habe mich daran auch durchaus beteiligt, aber so ein bisschen überstrapaziert ist. Also seit Anfang des 19. Jahrhunderts werden im Grunde beständig Revolutionen diagnostiziert, was darauf zurückzuführen ist, dass die Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft, also wie viel Getreide auf einem Hektar Ertrag herbeizuwirtschaften ist oder auch, womit ich mich im Besonderen beschäftigt habe, wie sich die Körperleistung von Tieren veränderten, also in wie viel kürzerer Zeit das Muskelwachstum an Tieren, die als Fleischlieferanten gedacht sind, sozusagen beschleunigt wurde oder wie sehr die Milchleistung von Milchkühen gestiegen ist oder die Legeleistung von Hühnern. Und das sind vor allem in den letzten 150 Jahren eben tatsächlich enorm beeindruckende quantitative Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass man den Revolutionsbegriff in der Agrargeschichte sehr oft anwendet. Revolutionen im Sinne von sozusagen politischen Umstürzen, die von der Landbevölkerung selbst in die Welt getragen worden wären, sehe ich nicht. Die radikalste Umstrukturierung der Landwirtschaft ist ohne Frage Bodenreform und Kollektivierung in der ehemaligen DDR seit 48, 49 und dann die Vollstreckung der Kollektivierung durchaus auch mit Zwang in den 50ern und vollendet um 1960, 61.
Schauen wir nochmal diese 100 Jahre zurück, mit denen ich eingestiegen bin, als deutlich mehr Menschen in der Landwirtschaft tätig waren. Wie sah das typische Leben eines Bauern damals aus und wie sehr hat sich das im Vergleich zu heute verändert?
Jetzt haben Sie völlig zu Recht gesagt, dass sehr viel mehr Menschen in der Landwirtschaft tätig waren. Diese vielen Menschen waren aber nicht alle Bauern und Bäuerinnen im Sinne sozusagen der einer besitzenden Person zu sein, sondern woher diese hohe Zahl auch kommt, ist, dass wir eben besitzlose, weitgehend besitzlose landwirtschaftliche Unterschichten haben, weil Landwirtschaft sehr arbeitsintensiv war. Das heißt Knechte, Mägde, Instleute, die sich auf Bauernhöfen oder Gütern befunden haben, dort gegen Kost und Logis und manchmal auch ein geringes Entgelt ihre Arbeitskraft feilgeboten haben. Und der quantitativ viel größere Teil war als jetzt die eigentlichen Bauern und Bäuerinnen. Sie haben mich danach gefragt, wie das Leben aussah. Es sah arbeitsreich aus. Es war, was auch heute noch für die Landwirtschaft gilt, saisonal. Ne? Also ist sozusagen stark von den Jahreszeiten abhängig, was gerade zu tun ist. Diese Anstellungsverhältnisse von Knechten und Mägden waren auch oft an Erntesaisons gebunden. Das war eine durchaus mobile Landbevölkerung. Es war nicht so, dass diese Arbeiterinnen und Arbeiter, gab es mitunter auch, aber war nicht der Normalfall, sich sozusagen ihr Leben lang am selben Hof verdingt haben. Vielleicht so viel dazu.
Mit der Historikerin Veronika Settele habe ich vor dieser Sendung über die Geschichte der Landwirtschaft gesprochen. Und im zweiten Teil des Interviews geht es um die LPG in der DDR. Das, was davon heute auch noch spürbar und sichtbar ist. Und wir reden über das romantische Bild, das wir der Landwirtschaft immer noch so gerne zuschreiben. Das Ganze hören Sie nach Prince, Sign of the Times. Prince ist das auf Radio 1 Radio Day Landwirtschaft und Ernährung. Veronika Settele forscht zur Geschichte der Landwirtschaft und der Tierhaltung am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Bremen. Passt also perfekt in diesen Radio Day mit ihrem Forschungsthema. Hier kommt der zweite Teil unseres Gespräches, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Wir sprechen über Bauernleben aus historischer Perspektive. Sie haben das gerade schon angesprochen, Frau Settele. Die große Besonderheit in Deutschland ist, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg eine Landwirtschaft in zwei Staaten, die sich sehr unterschiedlich entwickelt hat. Ich denke an die Kollektivierung in der DDR, ich denke an die LPGs. Wie verschieden waren denn diese beiden Systeme oder Konzepte von Landwirtschaft?
Sie waren sehr verschieden und unterlagen doch auch geteilten Entwicklungen. Also in ihrer wirtschaftlichen Organisation waren sie grundverschieden, weil der Privatbesitz bis auf einzelne Tiere, die LPG-Mitglieder sozusagen als sogenannte private Tiere weiterhin halten durften, das waren aber sehr wenige Tiere, wurde der Privatbesitz abgeschafft und Landwirtschaft ist eingezogen in eine zentrale Planwirtschaft. Es gab eben kollektivierte Genossenschaften und es gab Staatsbetriebe, volkseigene Betriebe, Kombinate, industrieller Mast, wären Worte, die das beschreiben. Also auf der organisatorischen Ebene sind das tatsächlich zwei Paar Schuhe. Wenn man dann jedoch hineinzoomt in das Wirtschaften auf dem Feld und das Wirtschaften mit den Tieren und sich dann anguckt, okay, welche Prozesse sind da zu diagnostizieren für die 1950er, 60er, 70er Jahre, dann sind das eben doch sehr ähnliche Prozesse, die eben auf eine geteilte Wachstums- und produktivitätssteigernde Ideologie, wobei Ideologie sehr kritisch klingt, also einfach sozusagen wie das geteilte Ziel, eine produktivere Landwirtschaft ist die bessere Landwirtschaft, führte zu ähnlichen Maßnahmen im Stall und auf dem Feld. Und das kann an verschiedenen Punkten konkretisiert werden, beispielsweise Überwindung der Rindertuberkulose, der Einführung der künstlichen Besamung in der zuerst Rinder-, dann Schweinehaltung, in der fortschreitenden Mechanisierung von Feld- und Stallarbeit. Das wären so Beispiele.
Aber vor allem in Ostdeutschland, könnte ich mir vorstellen, ist das auch heute, über 30 Jahre nach der Wende, noch spürbar in der Branche, oder?
Na, es ist auch einfach sichtbar. Also die Schläge sind viel größer, die Betriebe sind größer. Also die Betriebsstruktur ist eine andere und es gibt deutlich mehr beispielsweise GmbHs als Nachfolgebetriebe von eben großen Genossenschaften, als das in Westdeutschland der Fall ist. Aber auch in Westdeutschland schreitet der Konzentrationsprozess fort, weil das eben eine agrarpolitisch gewollte Maßnahme zur weiteren Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft ist. Das heißt, es ist weiter nicht ganz so hier Äpfel da Birnen, aber es gibt Unterschiede, die weiterhin sichtbar sind, ja.
Ich finde, wir haben heute noch so ein sehr romantisiertes Bild von Landwirtschaft. Und wenn wir nochmal zurückgehen ins Jahr 1900, war das Bild des bäuerlichen Lebens damals auch schon so ein romantisches?
Da müsste man wahrscheinlich zuerst drüber sprechen, was jetzt die Bestandteile dieses romantischen Bildes sind. Also es ist vielleicht die Vorstellung eines Lebens im Einklang mit der Natur, was auch immer Natur dann sein soll oder als was Natur vorgestellt wurde, so ein sehr sinnstiftendes Arbeiten. Also ich glaube, es war anders romantisiert, wenn wir den Begriff jetzt mal verwenden wollen, um 1900, aber eben durchaus auch schon. Also Landwirtschaften, das Arbeiten mit den Händen am Acker oder am Tier war etabliert in der Vorstellung als eben etwas sehr, sehr Wertvolles, Wertiges, das ja eben auch die Nahrungsgrundlage der Nation vorgebracht hat. Um 1900 ist der Nationalismus so die prägende politische Ideologie, was zu einer höheren Bewertung von Landwirtschaft führte als sozusagen der Wirtschaftsbereich, der die eigene Nation so stärken soll, dass sie eben anderen Nationen überlegen ist. Also wir sind ja dann schon steuern auf den Ersten Weltkrieg zu. Das heißt, diese Aufladung der Landwirtschaft, das ist auf jeden Fall nichts Neues. Ja.
Ist die Landwirtschaft Ihrer Meinung nach denn heute immer noch so hoch bewertet und so angesehen?
Nein, ist sie nicht. Und daraus resultiert ein großer Konflikt oder das ist bestimmt ein Baustein der großen Unzufriedenheit der Bauern und Bäuerinnen, die sie auch auf die Straße treibt. Also es ist ein enormer Anerkennungsverlust zu verzeichnen gewesen. Es wird vielleicht am sichtbarsten beim Wirtschaften mit Tieren, also Inhaber, Inhaberinnen oder auch Mitarbeitern von großen Massen, wie auch immer, Tierhaltungsbetrieben stehen überhaupt nicht hoch im Kurs, obwohl sie letztlich das tun, was die Agrarpolitik vorstrukturiert und von ihnen möchte, also ihre Betriebe vergrößern, ihre Betriebe auf größtmögliche Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen auszurichten. Ja.
Aber welche Bedeutung hat die Landwirtschaft, die Lebensmittelerzeugung in einer globalisierten Welt wie heute?
Na, weiterhin ist es Lebensmittelerzeugung, aber seit den 1980er Jahren vor allem leben wir in einer Zeit des ökologischen Paradigmas. Das heißt, Ressourcenfragen werden nochmal anders diskutiert. Und in den letzten 10, 15 Jahren gewann die Klimakrise an zunehmender sozusagen, dass es sie gab, war schon zuvor prognostiziert worden, aber gewann an Bedeutung im öffentlichen Diskurs. Und das führt nun dazu, dass nicht mehr jede Art von Landwirtschaft und nicht mehr jede Art von Lebensmittelproduktion per se als gut, per se für gut befunden wird, sondern dass eben durchaus kritisch hingeguckt wird, wie die Ressourcenbilanz von einzelnen Lebensmitteln aussieht.
Das sagt Veronika Settele. Sie ist Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte der Universität Bremen. Über die Geschichte der Landwirtschaft haben wir gesprochen an diesem Radio Day. Ich danke Ihnen.
Gerne.